Ich lese von Kapitel 19, die Verse 17 bis 23. Das ist der Stamm Issachar. Das vierte Los fiel auf Issachar und die Kinder Issachar nach ihren Geschlechtern. Ihr Gebiet umfasste Jesreel, Kesulot, Sunem, Hafaraim, Shion, Anafarat, Rabbit, Kision, Ebetz, Remet, Enganim, Enhada, Bet-Pazet und die Grenze berührte Tabor, Sahazim, Bet-Semes und ihren Ausgang bildete der Jordan. Das sind 16 Städte und ihre Dörfer. Das ist das Erbteil des Stammes der Kinder Issachar nach ihren Geschlechtern, ihre Städte und Dörfer. Ich möchte nochmals betonen, bevor wir jetzt uns auch hier diesem Stamm zuwendet, einfach nochmal diese verblüffende Tatsache, dass eigentlich jeder Stamm ist seine Charakteristik, so wie er in der Bibel vorgestellt wird, wenn man mal die Grenze zum Beispiel studiert, das heißt, wo er Berührungspunkte hat, auch die Städte, wo er wohnt, dass man dann erstaunlicherweise ein Bild vom Gläubigen bekommt. Das heißt, vom Gläubigen, der bestimmte Haltungen einnimmt, bestimmte Dinge tut, mit bestimmter Anfechtung zu kämpfen hat, der aber auch anfällig ist an manchen Punkten. Wir haben gesehen, dass es eigentlich gar keinen Stamm gibt, der vollkommen strahlend seinen Weg geht, sondern es gibt geistliche Stämme. Wir sehen nachher auch, es gibt auch fleischliche Stämme, also geistliche Gläubige, fleischliche Gläubige. Wir hatten bisher ja Großteil geistliche Gläubige. Und wir kommen jetzt zum Stamm. Das ist auch ein geistlicher Stamm, Issachar. Das Interessante bei diesem Stamm ist, wenn man den näher so untersucht, schon sein Name sagt etwas aus. Und zwar, es heißt, er wird durch Lohn erkauft. Wenn man dazu lesen, 1. Mose 30, Vers 18, immer die Stelle, wo der Stamm das erste Mal auftaucht. Da sprach Lea: Gott hat mich gelohnt, dass ich meinem Mann meine Magd gegeben habe und hieß ihn Issachar. Er wird durch Lohn erkauft. Wir werden nachher etwas sehen. Er ist an und für sich einer von den Stämmen, die in der ersten Konsequenz nicht einmal zu der Segenslinie gehören. Aber was interessant ist, es ist eigentlich ein Bild für den Gläubigen, der selber zur Ruhe kommt, obwohl er genug am Hals hat und dann letztendlich sogar bereit ist, Lasten zu tragen. Man könnte das am einfachsten vergleichen mit der Offenbarung 3 mit Philadelphia. Und wenn man das einmal in der Tiefe studiert, dann sieht man, das Ziel, das Gott dann mit den wahren Gläubigen hat, ist ganz einfach. Er sagt, auf dass sie Säulen sind in der Gemeinde Gottes. Das heißt, dass sie tragfähig werden, letztendlich Lasten zu tragen. Das heißt, wir haben es hier mit einem gläubigen Typ zu tun, der eigentlich in erster Linie selber zur Ruhe kommt und dann in der Lage ist, Lasten zu tragen. Ich möchte gleich von vornherein betonen, dass die Fähigkeit, Lasten zu tragen, die ist nicht angeboren, das ist etwas, das sich geistlich entwickelt. Es gibt Menschen, die haben einen relativ stabilen Charakter, die können sicherlich von Grund auf mehr tragen. Aber dieses Tragen, das hier gemeint ist, geistlich, das ist geistliche Lasten zu tragen und das entwickelt sich bei jedem unterschiedlich. Aber das Entscheidende ist, das hängt nicht von unserer natürlichen Veranlagung ab, sonst wäre es traurig. Sondern Gott kann jeden so weit bringen geistlich, dass er wie Issachar in der Lage ist, für andere Lasten zu tragen. Das ist eigentlich das Thema von diesem Stamm. Wenn man den uns jetzt näher ansieht, dann fällt etwas auf. Obwohl er eigentlich zu den Stämmen gehört, die relativ unbekannt sind, über die man wenig hört, nimmt er ein prophetisches Säger in 1. Mose 49 eine zentrale Stelle ein. Und zwar in 1. Mose 49, Vers 14 und 15. Issachar ist ein knochiger Esel, der zwischen den Hürden liegt. Und weil er sah, dass die Ruhe gut und das Land lieblich war, da neigte er seine Schultern zum Tragen und wurde ein fronpflichtiger Knecht. Also wenn man das liest, da kann man nur eines denken. Schluss, Sklave Jesu Christi. Jemand, der wirklich bereit ist, als Sklave Jesu Christi Gott zu dienen und fronpflichtiger Knecht zu werden, Gott wirklich zu dienen als Sklave. Und wenn man jetzt den Stamm näher so untersucht, dann stellen wir fest, es ist kein Stamm, der auf den ersten Blick ins Auge fällt. Es ist auch kein Stamm, der jetzt verglichen wird, zum Beispiel mit einem, ich sag's mal, eleganten Tier, wie einem arabischen Rennpferd oder sowas, sondern ein knurriger Esel. recht unscheinbar, eher plump, also auf den ersten Blick nicht hervorstechend, aber Gott nimmt nicht umsonst hier den knochigen Esel. In 2. Mose 13, 13 ist mir eine der wichtigsten Bibelstellen alttestamentlich. Dort steht etwas Erschütterndes über die Esel. Er sagt: Aber jede Erstgeburt vom Esel sollst du mit einem Schafe lösen. Das ist ein entscheidender Punkt. Esel steht in der Bibel für jemand, der stellvertretend erlöst ist, für den ein Schaf, ein Lamm stellvertretend gestorben ist. Das heißt, hier sofort der entscheidende Punkt, wenn man Issachar näher anzieht, dann sieht man etwas, er ist ein knochiger Esel, das heißt, er ist ein stellvertretend Erlöster. Und das ist immer der entscheidende Punkt. Bevor man in der Lage ist, Lasten zu tragen, muss das Fundament klar sein. Schon mal keine Frage, dass nämlich ganz klar ist, ob jemand gläubig ist oder nicht, ob er wirklich durch das Blut des Lammes erlöst ist. Das ist ein Punkt, den man nicht geringschätzen darf. Immer wieder stößt man in der Gemeinde Jesu auf mystische Leute, die ungeheuer fromm sind, die ungeheuer auch bestimmte Hingabe an den Tag legen. Wenn man aber das näher so untersucht, wenn man wirklich in die Tiefe geht, denn oft fällt 2. Mose 13, 13, die Erlösung durch Jesu Blut. Es sind oft Leute, die sehr religiös sind, sehr fromm sind. Aber das, was man unter radikaler Bekehrung versteht, dass man kapituliert hat und nur noch aufs Blut des Lammes vertraut hat, ist oft nicht da. Also die gefährlichsten Leute in der Gemeinde Jesu. Issachar völlig anders. Eher plump. Eher nicht geschliffen. Also nicht auffällig, aber dafür glasklar erlöst. Erkauft durch des Lammes Blut. Das ist ein entscheidender Punkt. Und auf dieser Basis kann dann Gott aufbauen. Johannes 1, 29. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Darum ist er Schach. Ein Erlösten. Jemand, der erlöst ist durch des Lammes Blut. Und jetzt kommt die interessante Aussage. Es heißt von diesem Issachar, von diesem Erlösten, von diesem Bekehrten, von diesem Gläubigen, dass er zwischen den Hürden liegt. Ich weiß mal, Psalm 68 aufschlaget. Er sieht mit etwas, was das heißt. Psalm 68, Vers 14. Das ist eine ganz seltsame Bibelstelle, die auf den ersten Blick ganz geheimnisvoll aussieht. Dort sagt er nämlich: Wollt ihr zwischen den Hürden liegen? Das heißt, wir haben hier einen Bereich, wo es darum geht, ob man will oder nicht will. Schaut also etwas, wer kein will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Zwischen den Hürden kann man liegen, wenn man will, aber man muss nicht. Das ist auch das, was nach Issachar prägt. Es heißt, als er sah, dass das geistliche Land gut war, war er bereit, Frondienst zu leisten. Sklave Jesu Christi zu sein. Und hier haben wir etwas. Das ist die offene Frage. Wollt ihr oder wollt ihr nicht? Nämlich zwischen den Hürden liegen. Jetzt kommt die Aussage, die passt auf den ersten Blick nicht zusammen. Wenn man es aber tiefer anguckt, dann sieht man es sofort. Es heißt hier, die Flügel der Taube sind mit Silber überzogen. In Matthäus 3, Vers 16, das Bild der Taube, wo der Heilige Geist über den Jesus kommt. Die Taube steht in der Regel für den Heiligen Geist. Silber, die Stelle möchte ich lesen, Psalm 12, Vers 7. Silber waren da die Posaune, in die gestoßen wurde, um zum Beispiel dem Volk Israel zu dienen. Die Worte des Herrn oder die Reden des Herrn sind reine Reden oder reine Worte. In irdenen Tiegeln geläutertes Silber siebenmal bewährt. Hier haben wir das Bild der Inspiration. Irdene Tiegel von Menschen gegeben und trotzdem von Gott siebenfach nicht nur bewahrt, sondern auch durchläutert. Hier haben wir das Wort Gottes. Wir haben hier etwas, wenn man jetzt das etwas tiefer untersucht, die Flügel der Taube. Das heißt, dass der Heilige Geist als die göttliche Taube wirklich wirkt, dass der Heilige Geist mit seinen Flügeln zu uns kommt, dass wirklich die Wirkung des Geistes da ist, ist an das Silber gebunden. Diese Flügel sind mit Silber überzogen, das heißt das Wort Gottes. Das heißt, das Wirken des Heiligen Geistes ist gebunden an das Wort Gottes in der Gnadezeit. Das ist was ganz Wichtiges. Mein Wort ist Geist und Leben, sagt der Herr Jesus. Und hier haben wir jetzt was ganz Wichtiges, wenn man diesen Issachar nachher untersucht. Man sieht etwas. Er ist erlöst. Der erste Punkt. Durch des Lammes Blut erlöst. Durch Jesu Blut gerettet. Er hat den Wille, zwischen den Hürden zu liegen. Und was passiert zwischen den Hürden? Wenn man das sieht, dort hört man den Flügelschlag der Taube. Dort ist das Wirken des Heiligen Geistes vom Wort Gottes her. Das das heißt ein nüchterner Mann, der sich aufs Wort Gottes verlassen hat, alles erwartet hat, dass letztendlich vom Flügelschlag der Taube her, vom Wort Gottes her, der Heilige Geist wirkt im Leben dieses Gläubigen. Und dann heißt es, ihr Gefieder, das heißt, aber Wesenszug des Heiligen Geistes, ihr Gefieder mit schimmerndem Gold, könnt ihr übersetzen, grün-gelbem Gold. Das heißt, hier kommt das göttliche Wesen. 2. Petrus 1, Vers 3, ich denke, ist wichtig, wenn man das ein bisschen näher so untersucht. Nachdem seine göttliche Kraft uns alles, was zum Leben und zur Gottseligkeit dient, geschenkt hat, durch die volle Erkenntnis dessen, der uns Kraft seiner Herrlichkeit und Tugend berufen hat. Und er erklärt hier nochmals, letztendlich, dass das, was der Gläubige letztendlich braucht, dass er das bekommen hat, eben um auch dieser Natur teilhaftig zu werden, dass alles, was der Gläubige braucht letztendlich, dass das gegeben ist durch die Kraft Gottes, das heißt durch die Wirkung des Heiligen Geistes in der Wiedergeburt, dieses Paket, das das vollkommene Opfer vermittelt hat, in dem Moment war alles da. Das heißt in Vers 4, damit ihr durch dieselben göttlicher Natur teilhaftig werdet. Das heißt, dass der Herr Jesus immer mehr von uns Besitz ergreifen kann. Und man sieht es hier, die Taube, der Heilige Geist wirkt durchs Wort Gottes. Und was vermittelt er? Gold. Genau das. Dass wir immer mehr göttlicher Natur teilhaftig werden. Das heißt, dass immer mehr von unserem Wesen von Jesus in Beschlag gelegt wird. Jetzt kristallisiert sich plötzlich ein ganz einfacher Gläubiger heraus. Wisst ihr, das ist ja das Problem, dass der heutige Mensch, der lebt wie die Athener. Er ist dauernd drauf aus, was Neues zu hören. Sensationslust. Man sucht dauernd Spektakuläres. Dauernd muss etwas los sein. Action. Und man erfindet dauernd neue Dinge. Das alte Evangelium ist ein altes Evangelium. Es wird ein altes Evangelium bleiben, bis der Herr Jesus wiederkommt. Es ist ein einfaches Evangelium. Es geht immer gleich. Erlöst durch Jesu Blut. Wer will, der nehme das Wasser des Lebens umsonst. Das ist eine absolut freiwillige Sache. Zentrale Rolle spielt immer das Wort Gottes. Und der Heilige Geist benutzt das Wort Gottes, um uns immer mehr praktisch das göttliche Wesen zu vermitteln. Das heißt, uns immer mehr zu prägen. Die Bibel nennt das ganz einfach Heiligung. Dass wir immer mehr unter die Wirkung des Heiligen Geistes kommen, immer mehr von Gott abhängig werden, dass er immer mehr von uns Besitz ergreift. Das ist das ganz einfache Wesen, was hier zwischen den Hürden geschieht. Und Hürde steht für Ruhe. So geschieht auch die Ruhe in Christo, wenn der Heilige Geist das Wort Gottes aufschließt, der Gläubiger immer mehr in seinem Wesen von Gott zur Ruhe gebracht wird, das heißt, wenn immer mehr von seinem Leben in Besitz genommen wird. Hebräer 4, Vers 1, kennen wir alle, es ist für das Volk Gottes eine Ruhe vorhanden, die Ruhe in Christo, das ist genau das, was zwischen den Hürden geschieht. Und zwar in unserer Ausgangsstelle in 1. Mose 49, und wenn du das wieder reinliest, einfach übersetzt, dann heißt es ganz einfach, Issachar, dieser durch Lohn erkaufte, ist ein knochiger Esel, ein einfacher Mensch, der durch das Wort Gottes mit der Erlösung in Berührung kam, der durchs Blut des Lammes gerettet wurde, der zwischen den Hürden liegt, zwischen den Hürden wirkt der Heilige Geist. Das heißt, dieser Ruheort, der wurde vermittelt, weil der Heilige Geist immer mehr vom Wesen Jesu Christi im Leben dieses Menschen vermittelt hat. Und jetzt kommt etwas. Das heißt, er liegt hier in der Ruhe. In dieser Ruhe in Christus ist das Land des Glaubens. Und hier muss man jetzt einfach nüchtern sein. In Hebräer 11, da wird prophetisch erklärt, was das Land des Glaubens bedeutet. Aufgrund der Patriarchen, Hebräer 11, Vers 9. Durch Glauben siedelte er sich, nämlich Abraham, im Lande der Verheißung an, wie in einem Fremden. Und Abraham ist laut Römer 4 der Vater des Glaubens oder der Vater der Gläubigen. Der letztendlich das Musterbeispiel gibt. Jetzt kommt was ganz Wichtiges. Wenn ein Bluterkaufter, ein Erlöster, den Wille hat, zur Ruhe zu kommen, das heißt zwischen den Hürden sich niederzulegen, zur geistlichen Ruhe zu kommen, wenn er erlaubt, dass der Heilige Geist mit seinen silbernen Schwingen das Wort Gottes bei ihm lebendig macht und immer mehr von ihm in Besitz nimmt, von seinem Herzen, dann ist etwas klar. Das muss uns einfach in der Seele bewusst sein. Das Land des Glaubens ist ein Land der Verheißung und ist ein Land, das uns fremd ist von Natur. Ich sehe das immer mehr. Ich weiß nicht, warum das so ist. Ich empfinde es in letzter Zeit ziemlich dramatisch. Es kann auch am eigenen Kampf hängen derzeit. Aber ich empfinde es ganz krass. Den Unterschied, wie du von dem, was draußen ist in der Welt, wie du von dem geprägt wirst, wie du dann schlagartig umgeprägt wirst, wenn du in die Gemeinde Jesu kommst. Wie das zwei absolut verschiedene Welten sind. Und oft ist ein Mensch, der im Alltag lebt, ist das Land des Glaubens so fremd. Er muss immer zuerst umschalten, dass er wieder auf die Schiene des Landes des Glaubens zurückkehrt. Ich denke, es ist etwas Wichtiges. Wenn man zur Ruhe in Christus kommen will, vollständig und tragfähig werden will, dann muss man einfach diese Kette durchlaufen. Durch das Blut des Lammes erkauft. Man muss den Wille haben, Gott zu dienen. Man muss sich bewusst sein, dass alles übers Wort Gottes geht. Muss ich bewusst sein, dass es geschieht, indem immer mehr von unserem Herzen unter die Herrschaft Jesu Christi kommt, von diesem göttlichen Wesen in Besitz genommen wird. Und das ist ein Land des Glaubens. Es geht über Verheißung, über Glaube, über einen Glaubensweg und ist fremd. Manchmal ist es uns nicht angenehm. Manchmal sagst du, das kann nicht sein. Ich sage oft, wie kann der Herr das machen? Ich weiß nicht, wie er es macht. Ich glaube, dass er es macht, aber ich weiß nicht, wie. Wenn der Mensch alles erklärt haben will, und da kommt das Nächste. Wahrer Glaube will nicht erklärt haben, er glaubt. Um des Glaubens willen. Glaubt ihr, dass der Abraham erklären konnte, warum sei Sarah und er mit rund, ich sage, mach's mal glatt, mit rund 100 ein Kind bekommen? Das konnte er nicht erklären. Er hat bloß eins, er musste Gott glauben. Und genauso ist es mit der Erlösung, mit allem. Man müsse Gott glauben, dass wirklich so ist, wie er sagt. Und das wirkt ja der Heilige Geist, dem der Herr Jesus durch den Heiligen Geist als Anfänger und Vollender des Glaubens einfach hier unser Herz zur Ruhe bringt. Und ich denke, schon ein wichtiger Punkt, dass man sich bewusst ist, das geht nicht automatisch. Und ich bin sogar skeptisch, wenn jemand so eine fromme Ader hat und sagt, das geht bei mir ganz normal. Mein Herz hat schon lange diese Sehnsucht gehabt, das wollte ich schon immer. Da war ich immer ganz misstrauisch. Wenn jemand zu mir kommt, so wie es der Alexander Säbel einmal sagte, ich war damals in der Zeit, war ich sehr blauäugig und ich habe mich gewundert, dass er den Mut hatte, das öffentlich zu sagen. Bin ihm aber heute nur dankbar, dass er so ehrlich war. Er hat gesagt, Leute, wenn ich beten will, sagt, ich habe so einen Widerstand, ich muss mich mit Brachialgewalt in die Gegenwart Gottes schleifen. Manchmal gibt es das. Wisst ihr, manchmal ist das Land des Glaubens der menschlichen Natur fremd, es sträubt sich alles, vor allem wenn du aus einem Alltag kommst, wo halt, ich sag's einmal, die Drehorgel auf der anderen Ecke spielt, wo eine Platte abläuft. Aber dieser Issachar, dieser einfache, durchs Blut Jesu erkaufte Gläubige, der war einfach willens, Gott zu dienen, hat den Flügelschlag der Taube gehört, weil er im Wort Gottes zu Hause war. Der hat begriffen, dass die Gefieder der Taube immer mit Gold zu tun haben, das heißt mit der Vermittlung des göttlichen Wesens, das immer mehr von unserer eigene Natur verschwindet und die göttliche Natur in unserem Herzen praktisch Realität wird, das Herz immer mehr vom Herrn Jesus in Besitz genommen wird, dass ein Land des Glaubens ist, teilweise ein fremdes Land, muss man einfach nüchtern sehen. Weil er sah, dass die Ruhe gut und das Land lieblich war, wie hat er das gesehen? Woher weiß ich das? Wissen wir, kommt der nächste Punkt. Diese Mystik. Ich habe heute mit meinem Bruder telefoniert, der hat mir Dinge erzählt, da wird es mir ganz anders im Telefon. Da wird es mir ganz anders. Ich sage es mal vorsichtig. Vor 10 Jahren wäre ich vielleicht in die Falle gegangen. Er hat eine religiöse Ader angesprochen, die ich auch habe. Wisst ihr, wenn dann so Worte fallen, so Schlagworte, dann wird es mir auch ganz anders. Aber inzwischen habe ich etwas begriffen gehabt, und das steht in Epheser 1, Vers 17 und 18. Und dort steht, was die geistlichen Dinge sind. Dort steht das Land des Glaubens. Dort steht, wie lieblich das Land ist. Und dort begreifen wir es. Dass der Gott unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Herrlichkeit, euch den Geist der Weisheit und Offenbarung gebe. Also kein zweiter Geistesempfang, sondern die Geisteswirkung ist hier gemeint. In der Vollerkenntnis seiner selbst. Das heißt, dass man Gott in der Tiefe erkennt. Erleuchtete Augen des Herzens. Damit ihr wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung und welches der Reichtum der Herrlichkeit seines Erbes in den Heiligen sei. Wenn man jetzt das begreift, dann heißt es doch ganz einfach, dass die Taube, der Heilige Geist, mit ihrem Flügelschlag, letztendlich, und auch Johannes 17, 17 wirkt der Heilige Geist immer durchs Wort Gottes, dass das ein entscheidender Punkt ist, dass er das Wort Gottes hineinführt, dass der Herr Jesus praktisch in meinem Herzen wohnt durch den Glauben, dass der Vater im Himmel, als der, der die Glieder im Leibe Jesu pflegt, praktisch durch die Wirkung des Heiligen Geistes unsere Augen in der Tiefe öffnet für das, was die Erlösung für mich bedeutet, was der Herr in mich hineingelegt hat, was da ist durchs vollkommene Opfer. Wenn dessen Mensch begreift, dann begreift er, dass das Land des Glaubens zwar fremd ist im Fleisch, aber dass es ein liebliches Land ist, dass es ein gutes Land ist und der einzige Weg ist, auf dieser Erde zu leben. Und das ist das, was bei Issachar der Fall war. Er hat es begriffen. Und ich sage euch ehrlich, der Mensch ist ein Narr. Stehe ich mir mal voll drunter. Der Mensch ist ein Narr. Zu mir sagt der Prediger, wo ich relativ frisch gläubig war, Karl Hermann, ich lese jeden Tag ein Kapitel Sprüche. Ich denke, warum das? War ein Sprüche besonders? Ich habe es dann begriffen. Er sagt ganz einfach und sagt zu Deutsch, ich brauche die Weisheit Gottes. Ich habe das gemerkt, ich muss jeden Tag ein Kapitel Sprüche lesen, dass ich normal bleibe, zu Deutsch, dass ich auf der Schiene bleibe. Ich lese auch gerade Sprüche. Manchmal brauchst du es einfach. War jetzt hochinteressant, ich bin in meiner alttestamentlichen Bibel, ich habe gerade eine neue, der alttestamentliche, bin ich, noch mit der dritte habe für die stille Zeit, bin ich an die alttestamentliche heute gegangen, habe nochmal so geguckt, was jetzt dran ist. Sprüche, ich denke, da brauchst du es nötig. Sprüche ist einfach etwas, wo man dann in der Tiefe begreift, um was es eigentlich geht. Dass man einfach Gottes Gedanken kennenlernt, in der Tiefe auch, wie Gott diese Welt sieht. Und ich denke, ein Gläubiger muss das begreifen, wie Gott denkt, sonst geht er zum Irrschluss. Der Mensch ist ein Narr. Er denkt immer kurzfristig. Er lässt sich immer blenden. Teufel ist nicht immer so ein Schluzifer. Das hat mit Blendung zu tun, mit strahlend, mit faszinierend, mit Brillanz. Da lässt sich der Mensch gerne täuschen. Je brillanter, je herrlicher ist er. Wisst ihr, wenn dann so etwas Strahlendes, Brillantes kommt, dann sind die Menschen fasziniert, laufen hinterher. Jetzt kommt da ein knochiger Esel dahergetrottet. Issachar. Merkt ihr den Unterschied? Aber wo offenbart sich Gott? Beim Esel. Nicht bei der Brillanz. Und das ist das, was man lernen muss als Gläubiger. Dass Gott völlig anders denkt. Und da gehört unter anderem das Buch der Sprüche dazu. Aber wichtig ist, dass der Flügelschlag der Taube eben uns offenbart, wie das Land des Glaubens ist. Und das heißt hier, er sieht, dass das Land lieblich war, dass es gut war. Und in dem Moment ist er bereit, die Schultern zum Tragen herzugeben. Das heißt vom Größten, was es gibt, wenn ein Gläubiger bereit ist, die Schultern zum Tragen herzugeben, weil der Gläubige normalerweise eben nicht bereit ist, die Schultern herzugeben. 2. Korinther 1, Vers 3 erklärt Gott nochmals, wie seine ganze Schule für die Gläubigen sich abspielt. Die hat einen Sinn, die hat ein Ziel, da hat Gott ein ganz klares Ziel mit uns. Oh. 2. Korinther 1, Vers 3. Gelobt sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott alles Trostes, der uns tröstet in all unserer Trübsal, auf, dass wir die trösten können, welche in allerlei Trübsal sind, durch den Trost, mit dem wir selbst von Gott getröstet werden. Jetzt erklärt er, sagt er, so wie die Leide des Christus sich reichlich ergießen, so ergießt sich eben auch der Trost. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Schultern zum Tragen bereit zu machen, das heißt etwas, dass man letztendlich diese Dinge mit durchleidet. Und damit man sie überhaupt mit durchleiden kann, überhaupt tragen kann, muss man zuerst schon mal unter durch. Das ist das, was in Apostelgeschichte 14,22 steht. Wir werden durch viele Trübsale in das Reich Gottes eingehen. Wisst ihr, das ist das, warum ich keinem Neuling traue, egal wie feurig er ist, egal wie herrlich er bekehrt ist. Wisst ihr, ich habe die Neulinge Rede führen hören. Da hat es mich fast selber mitgerissen. Es ging aber nie sehr lange. Das ist schon, was dahinter ist. Wisst ihr, es gibt im Reich Gottes ein Geheimnis. Das ist das Geheimnis des Wachstums. Der Jesus sagt einmal, und das ist nicht negativ gemeint, wisst ihr, wir sind sehr leicht mit unserer Theologie. Man sagt, Sauerteig ist Sünde. Wo steht es? Nirgends. Sauerteig ist Ausbreitung. Selbstständige Ausbreitung. Und das meint ganz einfach, dass Sünde sich wie Sauerteig ausbreitet. Aber nicht immer ist Sauerteig Sünde. Und einmal sagt das Reich Gottes, es ist wie eine Frau, die letztendlich so ein Sauerteigkügelchen in drei Maß Mehl mengte und am Schluss sind alle drei durchsäuert. Geist, Seele, Leib. Das ist das große Ziel Gottes, dass Geist, Seele, Leib langsam aber sicher vollständig durchdrungen werden. Dass der Heilige Geist uns vollständig durchdringen kann. Und das Bild ist passend, das der Herr Jesus bringt, weil nämlich am Schluss bei der Entrückung ist dann alles durchdrungen. So ist das Reich Gottes. Am Schluss sind wir durchdrungen. Was jetzt kämpfen wir rum in diesem Leben. Aber das Ziel ist, dass Gott uns so weit bringt, dass wir geistlich alle diese Trübsale, alle diese Dinge durchleben, auf dass wir in der Lage sind, andere zu trösten. Das mit anderen überhaupt weiterzugehen. Ich habe bei mir festgestellt, zu mir kommen immer die gleichen Leute. Das ist für mich fast erschreckend, du verjahrt, aber auf die andere Art auch tröstlich. Zu mir kommen immer die gleichen Leute, und zwar die Leute, die das gleiche im Hals haben, was ich im Hals hatte. Das fällt richtig auf. Ich warte mal auf den Tag, wo ein Sanguiniker an die Tür klopft und zur Tür reinkommt. Das habe ich noch nie erlebt. Die kommen einfach nicht. Wisst ihr warum? Da ist kein Ader. Das merken wir sofort, da funkt's nicht. Es kommen immer die Leute, die selber perfektionistisch sind, die den Kampf haben, die übersensibilisiert sind. Wisst ihr, die es Gott rechter machen wollen, wie es Gott selber will. Immer diese Charakterstruktur taucht auf. Das ist typisch. Und zwar, da wo Gott mich und dich gebrauchen will, da führt er mich und dich hinein. Das ist überhaupt keine Frage. Wisst ihr, das ist die größte Dummheit, wenn man sich gegen Führungen, gegen bestimmte, wie soll ich sagen, unangenehme Dinge wehrt, weil Gott uns prägen will. Ich werde es nicht vergessen. Ich habe schon mal erzählt. Ich saß mal einem Prediger gegenüber und meine Frau stand sehr aufmerksam. Da gab es so weiße Tasse. Und der weiße Tasse, wenn die einen Sprung hat, dann kommt das Koffein, also das Gift, und es macht dann einen schwarzen Strich. Man sieht es dann, wenn eine weiße Tasse oft mit Kaffee in Berührung kommt, dann siehst du einfach, der hat so ihren Rand. Das kriegst du auch nicht mehr sauber. Ja, und dann hat der Bruder, saß uns gegenüber, hat die Tasse gekriegt mit dem Sprung. Das hat man gesehen. Und dann sagt meine Frau, wir tauschen sie aus. Dann hat er fast entsetzt abgewehrt. Und gesagt, nein, ich brauche das. Ich kriege immer die. Das ist ja gleich. Ich kann euch mal Schriftwechsel zeigen. Eine Zeit lang hat sicher der Brockhaus Verlag hat einen Horror gehabt, wenn er meinen Namen gehört hat. Ich habe fast jede Bibel ein oder zweimal umtauscht, vielleicht sogar dreimal. Weil ich kann fast sicher sagen, wenn ich in den Laden gehe und eine Bibel kaufe, hat sie Macke. Ich habe jetzt wieder wunderschön, habe ich gesagt, habe ich eine Freude, da waren viele Bibeln und das war so Schlachterkleine mit Goldschnitt. Wunderschön, kann man sich gar nicht vorstellen. Und ich habe nur extra gedacht, Herr, dass ich ja keine falsche raussuche. Da habe ich rausgesucht, da habe ich so geguckt, habe hinter, wisst ihr, wo man hingucken muss bei der Bibel. Der Buchblock muss gerade sein, gell, es darf hinter schon durchhängen, so spricht sie dir. Habe sie kontrolliert wie ein absoluter Profi. Habe aber nicht die Zeit genommen, jede Seite aufzuschlagen. Und dann habe ich heim stolz geschwellte Brust, habe meine Bibel genommen, habe gesagt, wunderschön, hast du eine neue Taschenbibel. Habe sie ausgepackt, habe angefangen zu lesen. Und der Strich, ganz vorsichtig, dass es kein Loch gibt, alles genau wie es sein muss. Dann komme ich zu Markus 16, ein Schock. Natürlich habe ich als einziger die erwischt, die einen Fehldruck hatte. Da war die Seite verdruckt. Konntest rausschneiden. Ja, das ist so. Ich kriege die immer. Und so hat der Bruder immer die gekriegt mit dem Sprung, die Tasse. Und er hat etwas gesagt, das habe ich auch lernen müssen. Ich musste es ertragen. Mir ist halt wieder sowas passiert. Ich erzähle es lieber nicht. Es ist genauso. Es ist gleiche elende Richtung. Ich habe hinterher gedacht, es muss so sein. Du brauchst es irgendwo. Sonst kriegen wir dich nicht in die Zügel. Ich brauche das wie ein Maultier als Zaum, brauche ich solche Erlebnisse. Und das ist das, was so ein Issachar ausmacht, in letzter Konsequenz, dass er sich von Gott in diesen Zügel hineinnehmen lässt und bereit ist, die Dinge zu durchleiden. Und dann wird diese Trübsal zum Segen werden. Dann ist er bereit, die Schultern zum Tragen herzugeben. Dann sieht er, dass es ein liebliches Land ist, obwohl es Ärger gibt. Ich bin misstrauisch, wenn die Gläubigen sagen, es geht uns so gut, wir haben nichts mehr, bin ich immer sehr skeptisch. Es geht eben und durch im Reich Gottes. Jetzt sagt Bibel, er wurde ein frohnpflichtiger Knecht, Römer 6, Abvers 18. Das ist ein Tippfehler, das heißt froh, nicht frohn. Ich habe gerade gesehen. Nachdem ihr aber von der Sünde befreit wurde, seid ihr die Gerechtigkeit als Sklaven dienstbar geworden, das heißt wörtlich. Das Wort, das hier, oder heißt wörtlich, so heißt sinngemäß, das Wort, das hier steht, kommt von Doulos, von Sklave. Das ist einfach etwas, eine Tatsache. Wenn man denn Gott bereit ist zu dienen, dann wird man Sklave Jesu Christi. Was heißt denn das? Man kann so leicht drüber reden, als Sklave Jesu Christi zu leben. Das heißt einfach, dass man bereit ist, sich von Gott alles gefallen zu lassen, wie ein Sklave. Alles. Da gibt es keine Widerrede, kein Aufbegehren, nichts. Man lässt sich alles gefallen, das ist ein Sklave Jesu Christi. Man hat schon mal gelesen. Ich lese 5. Mose 15, 16. Das sagt der wahre Sklave zu seinem Herrn. Ich lese vielleicht schon ab 15. Gedenke doch, dass du in Ägyptenland auch ein Knecht warst und dass der Herr, dein Gott, dich erlöst hat. Darum gebiete ich dir heute solches. Sollte er aber zu dir sagen, ich will nicht von dir wegziehen, weil er dich lieb und dein Haus lieb hat, das ihm wohl bei dir ist, so nimm einen Pfriem, durchbohre ihm sein Ohr an der Tür, so ist er auf ewig dein Knecht. Schöner kann man die Lösung nicht mehr beschreiben. Man hat den Herrn lieb und sein Haus, die Gemeinde, und ist drum bereit, ein frontpflichtiger Knecht zu werden. Man lässt sich das Ohr durchbohren, die Tür, ist überhaupt keine Frage, die Tür zu der Gemeinde ist der Jesus, wird mit seinem Ohr absolut in letztem Gehorsam an die Tür angeheftet. Obwohl es weh tut, ist man bereit, dieser Sklave und Knecht Jesu Christi zu sein. Und hier haben wir Isascha in Reinkultur. Hier haben wir diesen wahren Gläubigen, der genau das hinter sich hat. Das ist die Grundbeschreibung. Bevor wir jetzt überhaupt zu unserem Text gehen, müssen wir Isascha charakterisieren. Ein bluterkaufter Gläubiger, der bereit ist, Gott zu dienen. Der weiß, dass der Heilige Geist in der Regel durchs Wort Gottes wirkt. Der weiß, dass es darum geht, dass mein Herz immer mehr vom Herr Jesus in Beschlag genommen wird. Der weiß, dass die Ruhe in Christo entscheidend ist, dass er selber zur Ruhe kommt. Er weiß aber, dass das Land des Glaubens dem Fleisch fremd ist. Er ist aber bereit, die Schultern zum Tragen hinzuhalten, nachdem er das Land erkannt hat, dem der Heilige Geist durch das Wort Gottes nämlich aufschließen konnte, was es wirklich heißt, Gott zu dienen. Die Fülle des Segens Jesu Christi. Und in dem Moment war er bereit, weil er das Haus Gottes lieb hat, die Gemeinde und der Herr Jesus lieb hat, war er bereit, sich diesem Herrn auf Gedeih oder Verderber auszuliefern, ein Sklave Jesu Christi zu werden. Und so wird man eine Säule in der Gemeinde, so wird man tragfähig. Das ist genau das Muster, wie man Isascha wird. Jetzt kommt halt das Interessante. Isascha hat nicht zu der Segenslinie gehört. Er hat nicht zur Segenslinie gehört. Er hat zur anderen Linie gehört. Auch wenn man nicht von der Vererbung her, wenn man nicht vom geistlichen Hintergrund her zu der Segenslinie gehört, kann man trotzdem diesen Weg gehen, weil dann bricht die Segenslinie neu auf, wenn man hier mit Gott diesen Weg geht. Bereit ist, ein Isascha zu werden. Das ist das große Ziel für die wahren Gläubigen, dass ihr werdet wie dieser Mann. Was mir aufgefallen ist, im Gegensatz zu der anderen Stimme, es war hier so viel, was noch drumherum war, bevor wir jetzt zu unserem Text selber gehen. 5. Mose 33, 18. Zu Sebulun sprach er, freu dich Sebulun deiner Reisen und du Isaschar deiner Hütten. Sie werden Völker auf den Berg einladen und da selbst Opfer der Gerechtigkeit dazu bringen. Isaschar war so unscheinbar, dass er nicht einmal selber genannt wird, sondern nur noch im Zuge mit Sebulun. So unscheinbar war der Mann. Der war kurz zur zweiten Reihe gehört und war trotzdem in Wirklichkeit einer der Gesegneten des Herrn. Und die Bibel sagt hier, sein Merkmal war, dass er die Heide, die Völker eingeladen hat, um Opfer der Gerechtigkeit darzubringen. Er hat die Menschen mit dem vollkommenen Opfer in Berührung gebracht, wo er zu der zweiten Reihe gehört hat. Wieso, das siehst du den wahren Gläubigen, der nichts anderes umtreibt. Ihr könnt in Ruhe nochmal die Parallelstelle lesen. Wichtig, Hebräer 10, 10, das vollkommene Opfer, Hebräer 10, 14. Das alles ist, was Gott gegeben hat. Wir haben keine Botschaft für die Menschen als Jesus Christus mit seinem vollkommenen Opfer. Mehr haben wir nicht. Das ist Allheilmittel. Ich lese doch, Hebräer 10, 10 und 14. In diesem Willen sind wir geheiligt durch die Aufopferung des Lebens Jesu Christi ein für alle Mal. 14. Denn mit einem einzigen Opfer, da steht gar nicht Opfer, steht Darbringung. Also da liegt der Akzent auf der Hingabe. Mit einem einzigen Opfer hat er die, welche geheiligt werden, für immer vollendet. Und das ist der entscheidende Punkt. Dieses vollkommene Opfer reicht vollständig aus. Und das war bei Isascha auch der Fall. Aus dem Grund hat er nichts gebraucht. Aus dem Grund braucht er nicht geschliffen zu sein. Aus dem Grund muss er nicht rhetorisch ein geschulter Mann sein. Er musste nicht ein großartiger Mensch sein. Er hat etwas gehabt, das vollkommene Opfer, und wusste, wie man es anwendet. Das ist die größte Kunst im Reich Gottes. Dass man ganz einfach lernt, mit dem vollkommenen Opfer umzugehen. Jeder ist seiner Berufung, jeder wie er ist, von Gott her. Und wenn jeder das tut und sein Maß des Glaubens ausschöpft und Gott hier treu drin dient, dann gebiert ein Isaschar in jeder Beziehung. Egal wo wir herkommen, spielt überhaupt keine Rolle, interessiert niemand. Ich vergesse, was da hinten ist, sagt der Paulus, vorbei. Gott schafft Neues, mit jedem. Gott ist bereit, aus jedem ein Isaschar zu machen. Aber die Straße, die Linie muss stimmen, die führt zum vollkommenen Opfer. Der Gläubige, der so ist, geht zum vollkommenen Opfer. Wieso, was soll ich den Leuten sagen? Soll ich ihnen sagen, wie ich es, ich weiß nicht, wie oft gehört habe. Geh zu Bruder X, du musst zu Bruder X, er hat die Vollmacht. Wenn ich das schon höre, geh zu den vollmächtigen Brüdern. War eine ganz dumme Frage. Zeig mir mal eine Bibelstelle über vollmächtige Brüder. Wisst ihr was, ihr werdet feststellen, es gibt keine. Das ist ein Riesenproblem. Die Bibel kennt es vollmächtige Brüder nicht. Das ist Erfindung von Menschen. Es gibt Vollmacht. Aber die Bibel redet von Vollmacht, aber nicht von vollmächtigen Brüdern. Weil vollmächtige Brüder würde bedeuten, die Brüder haben Vollmacht in ihrem Besitz. Haben sie aber nicht. Sondern Gott gibt sie, wie er will, wann er will. Und Vollmacht hängt davon ab, wie ich zu Gott stehe und wie ich vor Gott her mit einer Berufung eingesetzt wurde. Das sind so Dinge, wo man einfach dann sich am Menschen klammert. Und hier sieht man etwas, er hat nichts zu bringen, wie das Opfer, er hat Jesus zu bringen, Jesus allein. 5. Mose 27, 12. Nochmals, ich möchte betonen, er gehört nicht zu der Segenslinie, möchte ich betonen, von der Geburt her. Diese sollen auf dem Berge Gerizim stehen, um das Volk zu segnen. Wenn ihr über den Jordan gegangen seid, jetzt kommen sie, die Wahrgeborenen. Simeon, Levi, Juda und wer kommt jetzt? Issachar. Mitte im Konzert der Segenslinie findest du Issachar wieder. Er war ein Segensträger. Epheser 1, Vers 3. Gesegnet mit jedem geistlichen Segen in der himmlischen Welt in Christus. Das war da. Warum? Weil er diesen Weg des knochigen Esels über die Hürde, über die Schwingel der Taube, über die göttliche Natur, über die Ruhe in Christo, über das Land des Glaubens, über die Bereitschaft zum Tragen, bis hin zur Knechtschaft und zum vollkommenen Opfer ging. In dem Moment, wie das da war, war die Fülle des Segens Jesu Christi da. Das ist herrlich. Richter 5,15. Ist interessant. Er begegnet dem Stamm immer wieder. Auch meine Fürsten von Issachar hielten es mit Deborah. Wer hat, wo es drum ging, zu kämpfen? Wer war treu? Issachar. Wer hat zu Deborah geholfen? Issachar. Wo sind die anderen gewesen? Lass mal die Geschichte, Deborahs Siegeslied, wie feig die Männer teilweise waren. Aber ein Stamm hat sich hier, der ausdrücklich genannt wurde, dazugestellt. Issachar hat sich dazugestellt, in Treue. Und Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 6, im Prinzip wird von einem Verwalter nichts verlangt, als dass er treu ist. Jetzt charakterisiert sich ein Bild von einem Gläubigen heraus, das für mich faszinierend ist. Das vollkommene Opfer, da ist alles da. Und dann ist der Mann noch treu. Faszinierend. Richter 10, Vers 1. Nach Abimelech stand Tola, ein Sohn Puas, des Sohnes Dodos, ein Mann von Issachar auf, um Israel zu helfen. Aus dieser Gruppe von Menschen rekrutiert auch Gott in der Regel die geistlichen Führer, die Hilfe geben können. Das muss uns klar sein. Ich sag's nicht. 1. Samuel 12, 32. Wisst ihr, steht im Psalm ein Satz, der heißt, Hilfe, die Heiligen haben abgenommen. Das ist die Situation der heutigen Zeit. Wir gehen immer mehr den Weg dieser Welt. Wir gehen immer mehr den Weg des Götzendienstes. Und zwar der Götze, ich, wird immer mehr vergöttert. Wir gehen immer mehr den Weg des Fluges aus Jeremia 17, den Weg der menschlichen Linie. Und hier plötzlich siehst du etwas. Es gibt einen anderen Weg, einen Weg des einfachen Evangeliums, Blut erkauft, Sklave Jesu Christi, Segensträger, treue Leute, die einfältig treu Gott dienen. Das kann jeder. Da spielt es keine Rolle, wie intelligent ich bin. Da spielt es auch keine Rolle, wie gut ich vom Herrn her letztendlich gesteuert wurde. Sondern entscheidend ist bloß, dass man letztendlich Gott dient.
32.
Gibt es nicht Tippfehler? Ja. Moment, vielleicht finden wir. Es sind wenige. Und das wird immer so sein bei Issachar, es werden wenige sein. Aber diese wenige, sie kennen den Wille Gottes. Und das Zweite, es ist so, es ging da auch darum, letztendlich dem König zu folgen, dem König zu dienen und Genosse des Königs zu sein. Und sich am König von ganzem Herzen zu freuen. Und das ist das, was in 2. Korinther 1, 24 steht. Es waren christusbezogene Leute, Leute, die wirklich einmal Jesus dienen wollten. Das sind immer wenige. 2. Korinther 1, 24. Denn wir wollen nicht Herren sein über euren Glauben, sondern Gehilfen eurer Freude, denn ihr steht im Glauben. Und an dem könnt ihr auch immer sehen, ob ihr wirklich Issachars Leute vor euch habt oder wirklich Leute vor euch habt, die Gott dient. Nämlich, es gibt Menschen, die wollen Herren über den Glauben sein. Denn 2. Chroniker 30, 18. Auch waren viele vom Volk von Ephraim, Manasse, Issachar und Zebulon, die sich nicht gereinigt hatten, sodass sie das Passa nicht aßen, wie es vorgeschrieben ist. Jetzt kommen wir plötzlich zum Punkt, wo dieser segensreiche Stamm, wo alles so perfekt läuft, wo plötzlich die Bibel etwas beschreibt, wo sie dann plötzlich einen Punkt hatten, wo sie jämmerlich versagt haben. Gibt es also auch. Und zwar, sie waren nicht bereit, praktisch das Passa zu essen. Jetzt kommt was Hochinteressantes. Aber Hiskia betete für sie und sprach: Der Herr, der gütig ist, wolle alle denen vergeben, die ihr Herz darauf gerichtet haben, Gott zu suchen. Den Herrn, den Gott ihrer Väter, auch wenn sie nicht die für das Heiligtum erforderliche Reinheit besitzen. Und der Herr erhörte Hiskia und heilte das Volk. Einfach ein ganz, ganz primitives Bild. Ein Gläubiger, der zu Issachar gehört, sitzt am Sonntagmorgen beim Tisch des Herrn. Der Teufel bringt ihm irgendwas in Erinnerung. Vielleicht ist aber auch der Herr, der ihn an was erinnert, wo er plötzlich merkt, es stimmt was nicht. Der übergeistliche Gläubige lässt an der Kirche vorbeigehen. Hier sieht man etwas. Issachars Leute, geht einfach hin, neigt ihr Herz in dem Fall vor Gott und Gott wird sich erbitten lassen. Sie können das Mahl zum Beispiel trotzdem nehmen. Das ist ein typischer Vorgang, wo man sieht, wie man übergeistlich und wie man dann letztendlich normal, organisch reagiert, indem man einfach sagt, Herr, vergib. Das habe ich auch schon gemacht. Ich habe gesagt, Herr, sofort nach dem Brotbrecher bringe ich es in Ordnung. Wenn zum Beispiel jetzt irgendwas im Herzen, merkst du, da ist was nicht in Ordnung mit meinem Bruder oder Schwester. Es sei denn, man lebt in Sünde, dann muss es vorbeigehen, das ist keine Frage. Aber wenn es jetzt lediglich was ist, wo ich vorher nicht bewusst war, ich sitze hier und es kommt wie ein Anflug während dem Brotbrecher, dann sage ich, Moment mal, wenn es der Herr wäre, hätte er es vorher gezeigt. Das, was so geschwind auf den Tisch kommt, das ist meistens nicht so ganz astrei. Und dann kann man letztendlich hingehen und kann von Gott her hier das Gleiche tun, was hier im Alten Testament geschah. Man kann trotzdem durch das Blut des Lammes gereinigt seinen Weg gehen. Und man lässt sich nicht aufhalten. Ein typisches Beispiel für Issachars Leute, man lässt sich durch nichts aufhalten. Das ist ein entscheidender Punkt. Das ist wichtig, dass man weiß, die Gnade Gottes ist da. Wir haben aus seiner Fülle genommen, Gnade um Gnade. Hier im Jakobusbrief redet auch die Bibel darüber, dass es sagt, der Heilige Geist, ist denn der Erzeuger dieser Eifersucht, die er da bringt? Sondern der Heilige Geist hat ein eifersüchtiges Verlangen, nämlich, dass er heilig sei. Und trotz diesem Missverhältnis, dass mein Herz zu ganz anderen Dingen neigt wie Gott, ist die Gnade, die er gibt, größer. Wenn er das nachlesen, Jakobus 4, 6. Die Gnade ist größer. Und das ist ein Punkt von Issachar. Er weiß, dass die Gnade größer ist, wie sein eigenes Fehlverhalten. Das ist ein entscheidender Punkt. Wenn wir jetzt 1. Mose 47, 13 reingehen, dann sehen wir etwas. Ich greife jetzt einfach vor, weil es nicht anders geht.
Die Stelle ist in 1. Chroniker.
1. Chroniker, danke. Also vielen Dank, Harald. Müsste eigentlich auch sein, weil es. Hey, drunter steht es ja. Bei 9. Bei 9 ist Chroniker. Entschuldigung. Also lesen wir sie. Das ist ein reiner Tippfehler gesehen. 1. Chroniker 12. 9 stimmt dann, Ziffer 9. 1. Chroniker 12. Vers 38. Alle diese Kriegsleute zur Schlachtordnung gerichtet kamen von ganzem Herzen gen Hebron, um David zum König zu machen über ganz Israel. Auch das ganze übrige Israel war einmütig dafür, dass man David zum König machte. Und sie waren da selbst bei David 3 Tage lang aßen und tranken, denn ihre Brüder hatten für sie zubereitet. Auch brachten die, welche zunächst bei ihnen wurden, bis nach Issachar, Sebulon und Naphtali hin. Brot auf Eseln, Kamelen, Maultüren, Rindern, Mehlspeise, Feigen und Rosinenkuchen, Wein, Öl, Rinder, Schafe in Menge. Und es war Freude in Israel. Und das sieht man jetzt etwas. Hier, die wahrhaftigen Gläubigen, sie brachten hin bis Sebulon. Das heißt, diese Fülle des Segens Jesu Christi geht hin bis nach Issachar, Sebulon, Naphtali und so weiter. Jetzt kommen die Esel wieder. Das Brot, des Bluts. Sie sind Genosse des Königs, Mitteilhaber an dieser Freude. Wisst ihr, das ist entscheidend. Und ich sage es mal vorsichtig. Wo wahre Gläubige sind, da ist immer das, dass man Freude hat am Evangelium. Und die Leute, die hier wirklich Gott dienen, die werden immer Gehilfe zu dieser Freude sein, nie die Herren über den Glauben. Da wird es immer kritisch. Wenn du wegen jedem Kleinigkeit, wegen jedem Gleichruhsch gehst und die Brüder fragen, da wird es mir immer ganz anders. Mensch, eine Schwester gefragt, darf ich Karte spielen? Ich sage, ich sag's dir nicht, frag den Herrn. Das ist mein Problem, ist doch deine. Jetzt kann man sagen, das war böse, aber es hat geholfen. Die Schwester ist nie in Abhängigkeit von mir geraten. Wisst ihr warum? Die hat sich so geärgert über diese Antwort. Die ist laut schimpfend davor und wir haben keine Probleme mehr miteinander gehabt. Wisst ihr, manchmal ist es gut, wenn du jemanden blockierst, aus einem ganz einfachen Grund. Wahre Gläubige anders sei, wie letztendlich Mithelfer der Freude derer von Issachar. Dass die wahre Gläubige die Freude im Herrn erlebt. Das ist eigentlich, was man will. Dann 2. Chroniker 30, Vers 18. Ja, das haben wir schon. Das war die Stelle mit der Reinigung. 12,32. Ich auch Chronika. Ja. Also, denke. Also, die lesen wir auch. Von den Kindern Issachar, die sich auf die Zeiten verstanden, um zu wissen, was Israel tun sollte. Ganze 200. Lesen mal die andere Zahl. Ganze 200. Das waren wenige, aber dafür hatten sie einen Vorteil, sie wussten den Wille Gottes. Und das ist immer das Entscheidende. Lieber wenige, die den Wille Gottes kennen, lieber Leute, die sich am Herr Jesus wirklich freuen von ganzem Herzen und die entscheidenden Leute auch dazu beihelfen, dass das geschieht, dass man sich an Herrn Jesus und seinem Wille freut. Und da hast du dann etwas, auch von dem die Freude im Herrn ist meine Stärke. Du hast einfach Gläubige, die letztendlich Gott dienen. Und die, denen erreicht der Herr Jesus, mehr brauchen sie nicht. Und es sind wenige, das ist das alte Lied der Gemeinde Jesus, sind immer wenige. Wo die Masse ist, in der Regel die Verführung. Das hört sich jetzt vielleicht pauschal, aber ist in der Regel so. Was jetzt kommt, das sind die Kinder. Das heißt, unsere Kinder sind immer Spiegelbild. Ich sehe mit Entsetzen meine Kinder, dass sie teilweise genau meine Untugenden produzieren. Wenn man dann überlegt, warum tut er jetzt das, mein Junge? Und ich sage, das ist genau deine Schlagseite. Sie werden immer das widerspiegeln, was sie bei den Eltern sehen, wo auch die Schlagseite ist. Und das kannst du nicht verleugnen. Und das ist manchmal deprimierend, ich sage es mal vorsichtig, auch beschämend. Also, jetzt gucken wir mal. 1. Mose 47, 13. Wie stimmt auch jetzt? 46, 13. Danke. 46, 13. Die Kinder Issachars, Tola, Pufa, Job und Simron. Die Kinder sind immer die, die letztendlich uns widerspiegelt. Das Interessante ist, der erste, der Tola, der heißt Wurm. Wurm. Ein Gedemütigter. Jakobus 4, 7 bis 10. So unterwerfet euch nun Gott. Widersteht dem Teufel, so flieht er vor euch. Naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Reinige die Hände, ihr Sünder, macht eure Herzen keusch, die ihr geteilten Herzen seid. Fühlet euer Elend, trauert, heulet, euer Lachen verkehre sich in Trauer, eure Freude in Niedergeschlagenheit. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das heißt, da waren Leute, die haben sich demütigen lassen vor Gott. Das war das, was er weitergegeben hat. Demütigt euch vor dem Herrn, so wird er euch erhöhen. Das war das, was die Kinder wiedergespiegelt haben. Es gehört mit zu Issachar, dass man sich demütigt vor Gott. Wissen, das ist der große Unterschied. Seht ihr, kennt ihr aus allen Schriften atmen. Aber wisst ihr, diese Menschenverherrlichung, wo man dann einfach letztendlich sagt, ich habe nichts zu bringen. Man singt es zwar schön in unseren Liedern, sondern man sich wirklich vor Gott demütigt, um Gott zu dienen, von ganzem Herzen, ganzer Seele und ganzem Gemüte. Und indem man sein eigenes Elend einfach erkennt. Mir fällt auf, wie schwierig das ist in der Gemeinde Jesu, dass die Gläubigen auch zugeben, wo sie hängen. Es wird immer Theater gespielt, statt dass man sagt, so bin ich halt. Diese Ehrlichkeit, die gehört einfach mit zum wahren Gottesdienst, dass man ehrlich vor Gott ist und sich dann auch demütigt, wo es nötig ist. Dann Pufa heißt Färberröte. Wenn unsere Sünde blutrot ist, so wird sie schneeweiß werden. Das muss einfach klar sein. Ich habe schon oft gesagt, ich stehe zu dem. Ich weiß keinen Tag, seit ich bekehrt bin, keinen, wo ich am Schluss, wenn ich mit meiner Frau zusammen bete, am Abend sagen konnte, heute war ein Tag, wo ich das Blut Jesu nie gebraucht habe. Ich kenne keinen. Bis ob ihr einen Tag kennt, wo ihr nie etwas hattet, dass ich das Blut Jesu gar nicht gebraucht habe, dem Tag. Weil es bloß ein Gedanke war, wo er sagen konnte, heute wäre ich ohne Blut Jesu über die Runde gekommen. Ich weiß nichts. Und das gehört halt auch dazu, dass man diese, wie soll ich sagen, diese Färbung durch die Sünde, da man sich derer bewusst ist, hat er ihn auch beigebracht. Es waren keine Perfektionisten, es waren eher gedemütigte Leute, die ganz nüchtern waren. Und dann Job. Job ist ein wunderbarer Name, es heißt sich bekehrend. Das kam rüber bei den Kindern. Demütigung vor Gott, es geht um die Sünde und man muss sich von ganzem Herzen bekehren. Apostelgeschichte 26, 18. Und dann der letzte heißt Zimmeron. Wache oder Hut. Das hat er ihnen beigebracht. 1. Timotheus 4, Vers 12. Vers 16, Entschuldigung. Habe Acht auf dich selbst und auf die Lehre. Bleibe dabei, denn wenn du solches tust, wirst du sowohl dich retten, als auch die, welche dich hören. Wir sollen jetzt einfach, was er den Kindern beibringt. Was ganz einfach ist, die Demütigung vor Gott, das Problem der Sünde, da man sich radikal bekehren muss und du musst auf dich aufpassen bis zum Schluss. Genauso musst du auf die Lehre aufpassen. Das war das Erbe, das er seine Kinder weitergegeben hat. Merkt, das ist eine ganz einfache Sache, aber die führt zum Ziel. Und der Rest, der knochige Esel, wie er mit dem Wort Gottes umgeht, die Ruhe in Christo, das Land des Glaubens, alle diese Dinge, dass er bereit war, Gott zu dienen, dass er die Schulter geneigt hat, dass er frohpflichtig war, das haben sie gesehen im Alltag. Das war überhaupt kein Problem. Wenn wir so weit sind, dann hat man etwas, das einen erschüttert, dann hat man durch und durch einfacher, aber einen durch und durch geistlichen Gläubigen, der bereit ist, Gott zu dienen. Und jetzt sehen wir, wie es weitergeht, wo er wohnt, wo er Berührungspunkte hat, wo er kämpfen muss. Wie sieht jetzt das Leben dieses Gläubigen aus? Immer Hintergrund, was wir vorher gelesen haben. 19. War ja ab Vers 17. Das vierte Los fiel auf Issachar, auf die Kinder Issachar nach ihren Geschlechtern. Und ihr Gebiet umfasste Jesreel, Kesulot, Zunem, Hafafaim und so weiter. Jesreel bedeutet einfach Gott sät. Jetzt kommt schon ein ganz entscheidender Punkt. Wir haben ja vorher gesehen, dass dieser Issachar sich nicht auf sich verlassen hat, nicht auf seine Methode, sondern aufs Wort Gottes. Er hat sich auf Gott verlassen, letztendlich. Er hat auf Gott vertraut und genau das drückt sich wieder aus, hier wo er wohnt. Das heißt, er gibt hier zu verstehen, Gott sät. Matthäus 13, der Samen ist das Wort Gottes. Das heißt, nicht für sich, sondern auf die Wirkung des Wortes Gottes vertraut. Ich habe schon mal erzählt, ich erzähle es nochmals, weil es gefällt mir einfach. Es war, wenn du so Wortverkündigung hörst, wir hatten eine Botschaft, die war einfach und klar. Es war herrlich. Ein Bruder sagte zu mir am Schluss, der Heilige Geist hat gewirkt und das war's. Und das ist der entscheidende Punkt. Gott sät, Gott macht das Wort lebendig, Gott kümmert sich um seine Worte. Und das ist entscheidend, dass das wirkt. Ob es dann geschliffen ist, tiefgründig oder einfach, spielt überhaupt keine Rolle. Entscheidend ist, dass der Heilige Geist wirkt, dass Gott gesät hat, nicht wir. Und das hat Issachar gekennzeichnet. Er hat sich nicht auf sich verlassen, sondern auf die Wirkungen des Wortes Gottes. Kesulot, das nächste, das heißt Feste der Anhöhe. 1. Korinther 2,12, das ist nicht Höhe, sondern Anhöhe. Also nicht Götzendienst, Höhe allein ist ja Götzendienst, sondern Anhöhe. 1. Korinther 2, Vers 12. Jetzt werdet ihr sehen, ist wieder der gleiche Gedanke. Wir haben nicht den Geist der Welt empfangen, sondern den Geist aus Gott, dass wir wissen können, was uns von Gott gegeben ist. Und davon reden wir. Das heißt, die Wirkung des Heiligen Geistes, dass Gott offenbart. Epheser 1,17, haben wir jetzt wieder in Reinkultur. Die Höhe steht immer für Offenbarung. Dass Gott offenbart und nicht wir. Es gibt keine Geheimlehre in der Schrift. Sondern Gott offenbart sein Wort. Vielleicht sehe ich manche Dinge nicht, aber Gott offenbart. Da man sich von ganzem Herzen darauf verlässt, dass Gott offenbart, was es mit der Erlösung auf sich hat. Und das gehört hier dazu. Das heißt, er war ein Mann, der hat in Jezreel gewohnt, es war klar, hat zu seinem Leben gehört, Gott hat gesät. Er hat genauso in Kesselot gewohnt, er hat gewusst, Gott muss letztendlich die Offenbarung geben, sonst geht gar nichts. Das ist genauso bei Überführung von Sünde, es kann bloß Gott, es kann niemand sonst. Der nächste Ort, der heißt Zunem. Zunem bedeutet zwei Ruheorte. Es ist die Doppelbotschaft vom Kreuz. Ich habe es in manche Bibel sogar vorne reingeschrieben, indem ich ein Kreuz reingemalt habe, die zwei Balken des Kreuzes, diese Doppelbotschaft. Dieser doppelte Ruheort. Man kommt zur Ruhe, wenn man die Doppelbotschaft des Kreuzes versteht. Das Blut für die Sünden und das Kreuz für die Sündennatur. Das heißt, der Balken, der nach oben zeigt, das ist die Eibotschaft. Das Blut versöhnt mich mit dem Vater im Himmel und ich bin vollständig in Ordnung mit Gott, jetzt bin ich mit Gott in Ordnung. Und der Querbalken, das ist die zweite Botschaft, der zweite Teil des Ruheortes. Das Kreuz bringt mein eigenes Ich zur Ruhe, dass ich mit links und rechts, mit dem Frommen und mit dem Gottlosen in Frieden leben kann. Es geht nämlich mit beiden, wenn man will. Das heißt, da kommt meine Seele völlig zur Ruhe. Wenn das geschieht, dann habe ich den Ruheort. Das ist genau der Ruheort. Ist doch interessant, dass ausgerechnet Issachar, der zwischen den Hürden zur Ruhe kommt, dass der zwar einen doppelten Ruheort hat. Da sieht man, wie das alles organisch zusammenhängt von der Bibel her. Dann wohnt er in Hafaraim, das heißt Doppelbrunnen. Der hat nicht bloß einen doppelten Ruheort, sondern auch einen doppelten Brunnen. Der hat Epheser 1, Vers 3, die Fülle des Segens in Christus. Kolosser 2, Vers 9, in ihm wohnt die Fülle der Gottheit lebhaftig und ihr seid zur Fülle gebracht in ihm. 2. Korinther 8, Vers 9, Jesus Christus wurde arm, damit ihr, und zwar der vorher reich war, damit ihr durch seine Armut reich würdet. Und dann 2. Korinther 9, Vers 8, haben wir oft gelesen, ich lese trotzdem, weil es so wichtig ist. Jetzt kommt die Wirkung dieser Tatsache. Gott aber ist mächtig, euch jede Gnade im Überfluss zu spenden, sodass er in allem alle Zeit, alle Genüge habt und überreich seid zu jedem guten Werk. Da kommt die Fülle im Leben der Gläubigen hinein. Eine doppelte Quelle des Segens. Weil ich einen doppelten Ruheort habe, letztendlich die Doppelbotschaft des Kreuzes gibt doppelte Ruhe, gibt doppelte Segen. Letztendlich alles, was ich brauche in dieser Welt, um zu überleben. Aber jetzt kommt etwas. Ich habe lange gekämpft mit dem Punkt. Schion, das ist, was Schion heißt. Zusammensturz, Zerstörung. Und mir ist klar geworden, geistlich, dass letztendlich Gott, auch wenn ein Zusammensturz oder eine Zerstörung geschieht, geistlich, einmal heißt der Teufel hat im Heiligtum alles zerstört, steht in den Psalmen. Es kann auch passieren, dass der Teufel Dinge zerstört, in Gemeinde, sogar aus der Gemeinde zerstört, im Leben von Menschen Dinge zerstört und mit denen kam hier letztendlich auch Issachar in Berührung. Das müssen wir einfach ganz nüchtern sehen, selbst wenn Dinge zerstört werden. Nur solche Issachars Leute sind die, die aus den, ich sag, den Trümmern wieder auferstehen und weitergehen. Das ist was ganz Wichtiges. Ich sag's immer bockelhart, was ist, wenn du ihre Gemeinde bist? Die jahrelang klar gelaufen ist und plötzlich bricht irgendwas zusammen, es kommt zur rechten Zerstörung, zum Zusammenbruch, es passiert irgendeine Katastrophe, was denn? Gehst du dann weiter mit dem Herr Jesus? Das ist die Frage. Gehst du dann weiter oder bist du an die Gemeinde gebunden? Wenn die Gemeinde nicht mehr funktioniert, funktionierst du nicht mehr. Das ist der entscheidende Punkt. Selbst wenn Zerstörung, wenn Zusammensturz, wenn Zusammenbruch kommt oder wenn in deinem Leben ein Zusammenbruch kommt, kann ja auch passieren. Gehst du dann weiter als Issachars Gläubiger? Das ist die entscheidende Frage. Ich habe mich immer auseinandersetzen müssen, wenn in meinem Leben tatsächlich zwei, drei Dinge schief geht, was wirst du dann tun? Wirst du weiter dem Herrn dienen? Oder hängt deine gesamte geistliche Landschaft so mit diesem Bürgerlichen zusammen, wenn irgendwas Bürgerliches kaputt geht, dass du dann nicht mehr dienen kannst? Also ich war auf den ersten Punkt fast geschockt, dass das kommt. Zusammenbruch, Zerstörung.
Dann ist klar geworden, nur diese Issachars Leute geht wirklich weiter, die andere geht wirklich kaputt. Wenn ihr sehr wollt, wie die Gläubigen kaputt gehen, dann geht einmal der Taifinger, dann seht ihr sie. Wir haben genügend Gläubige, die kaputt gegangen sind, die hier als Einsiedler hausen in Albstadt. Katastrophe. Wisst ihr, wenn ihr seht, was sie kaputt gegangen sind, ist wirklich, wenn 2, 3 geistliche Leute da gewesen wären, wären sie nicht kaputt gegangen. Lest einfach mal 2. Korinther 4 und 6, der Paulus, wie er mit diesen Dingen umgegangen ist, wenn auch Katastrophe dann passiert ist. Sie kommen mit Anaharat in Beziehung und Anaharat bedeutet schnauben. Das heißt, es gibt auch Dinge, wo du als Gläubiger absolut wieder Paulus Mord und Drohung geschnaubt hat gegen die Gläubiger, wo du plötzlich letzten Widerstand empfängst. Du hast dafür kannst oder nicht, das ist egal. Aber auch angesichts von so einem Widerstand, nur die Issachars Leute gehen weiter. Das ist interessant. Und scheinbar lässt es Gott doch auch zu, dass genau im Leben dieser Gläubigen solche Dinge geschehen. Der nächste Ort heißt Rapid. Menge. Menschenmenge. Psalm 66, 12. Du hast Menschen über unser Haupt gehen lassen. Wir sind in Feuer und Wasser gekommen, aber du hast uns herausgeführt in die Freiheit. Darum will ich mit Brandopfern in dein Haus kommen. Das heißt, es ist manchmal so, dass du der Menge, der Masse ausgesetzt bist, dass du dich kaum wehren kannst, dass Menschen über dein Haupt gehen, privat oder gemeintlich, das ist egal. Dass du durchs Feuer oder durchs Wasser musst und dann sagt die Bibel hier, aber der Herr hat uns herausgeführt, und das sind die Issachars, Leute, die führt der Herr heraus. Wenn du mit der Gesinnung, wie sie vorher beschrieben ist, Gott dienst, dann führt dich der Herr heraus, selbst wenn Menschen über dein Haupt gehen. Das kann passieren. Wenn das Völkermeer überschwappt, vergesst nicht, als die Jünger über den See Genezareth gehen, über das Galiläische Meer, dann kam das Wasser herein ins Schiff, ist normal. Entscheidend war, der Heiland war drin, hat geschlafen, aber das Wasser kam rein. Manchmal kannst du nicht verhindern, dass die Menschen das Wasser reinkommt. So bitter das ist, dass sie über dein Haupt geht. Kision, der nächste Ort heißt Hirte. Im Judasbrief steht, sie reden harte Worte gegen die Heiligen. Dass du manchmal von den Menschen mit aller Härte herangenommen wirst. Und der nächste Ort heißt Ebis und Ebis heißt Zinn. Und Zinn war es von denen Metalle, die durchs Feuer gehen mussten. 4. Mose 31, 22. Wisst ihr? Und wenn man jetzt diesen Einschub sieht, Gläubige, die wirklich Gott vertrauen, die wirklich auf die Offenbarung Gottes vertrauen, die diesen doppelten Ruheort, diese doppelte Segensstätte haben, die können da durch den Zusammensturz, durch den Angriff der Menschen, selbst wenn Menschen über ihr Haupt geht, wenn es mit letzter Härte zugeht, wenn sie durchs Feuer hindurch müssen, werden sie bestehen. Sie kommen dann sogar in Berührung mit Remetz, mit Götzendienst. Das ist der einzige wunde Punkt bei der ganzen Sache. Ich habe es bei mir auch schon festgestellt. Du kannst ja mit aus dem Säge vom Herrn her kommen. Dann geht plötzlich alles so schief, geistlich oder menschlich oder seelisch oder körperlich, dass du die Welt nicht mehr verstehst. Du erlebst innerlich einen Zusammenbruch. Menschen gehen über dein Haupt. Ich war schon so fertig. Ich kann es niemandem erzählen. Ich kann mich erinnern, immer Vorraum von einem Gemeindesaal. Ich habe so eine drüber bekommen, dass ich mit den Füßen, ich kann es medizinisch nicht erklären, aber ich habe mit den Füßen den Boden nicht mehr getroffen. Ich habe so eine Enttäuschung erlebt, dass ich habe laufen wollen, ich bin nicht mehr gegangen. Ich habe taumelt wie ein Betrunkener, vor Enttäuschung. Ich habe die Füße nicht mehr auf den Boden gekriegt. Und dass du mit aus dem Säge kommst und dann geht es über dein Haupt bis an den Rand des Zusammenbruchs, wo Gott zulässt, dass es mit letzter Härte dir an den Hals geht. Du gehst durchs Feuer. Und das Wasser geht dann über dein Haupt. Wasser steht in der Bibel für Menschen oft. Nicht immer, aber oft. Und dann kommt der entscheidende Punkt, wo es gefährlich wird. Dann kommst du an der Rand von Reme. Dann kommst du an den Rand einer Höhe. Dann kommst du an den Rand des Götzendienstes. Dann entscheidet sich letztendlich, wo du wirklich stehst. 1. Korinther 10, Vers 20. Sei es nun aber das, was sie opfern, den Dämonen opfert und nicht Gott. Ich will aber nicht, dass ihr in Gemeinschaft der Dämonen geratet. Ihr könnt nicht des Herrn Kelch trinken, der Dämonenkelch. Ihr könnt nicht am Tisch des Herrn teilhaben und dann tischt er Dämonen. Oder wollen wir den Herrn zur Eifersucht reizen, sind wir stärker als er. Dann kann ein Gläubiger an der Rand des Götzendienstes gelangen, wo er dann letztendlich am Rand des Abfalls dahin taumelt. Das kann passieren. Es geht. Auch geistlich. Und dann, was mich dann total fasziniert hat, wenn ein Issachars Gläubiger mal an dem Punkt war, dann bricht etwas hervor. Dann geht die Grenze rüber nach En Gannim. Und jetzt, man könnte fast sagen, es ist wie ein Einschub nach diesem En Gannim. Mit einem Schlag bricht etwas Neues heraus. Und jetzt kommst du plötzlich zu einer Gartenquelle. Mit einem Schlag. Das heißt, wenn der Gläubige, der so geartet ist, der so eine geistliche Grundhaltung hat, wenn der durchs Feuer des Elends muss, wenn der auch durchs Feuer der Anfechtung muss, dass ein Rand seines Glaubens geht, wo dann der Gläubige sogar beginnt zu wackeln, wo man nicht mehr weiß, wie es ausgeht, wenn der Gläubige da durchgegangen ist, und warum er durchgegangen ist, das sieht man jetzt, wenn man Issachar nochmal seine Grundhaltung analysiert, der muss durchgehen durch die Anfechtung. Der muss durchkommen, weil er das entscheidende Begriffe hat. Dann heißt plötzlich, landet er in En Gannim, das ist eine Gartenquelle. Hohelied 4,12. Ein verschlossener Garten ist meine Schwester, meine Braut, ein verschlossener Born, ein versiegelter Quell. Deine Schösslinge sind ein Granatenpark mit herrlicher Frucht, Zypernblumen mit Narden und Krokus, Kalmus und Zimt samt allerlei Weihrauchbäumen, Myrrhen und Aloe und den vornehmsten Balsamstauden. Ein Gartenquell, ein Brunnen lebendigen Wassers, wie es vom Libanon rinnt. Der wache Nordwind, Südwind, komm doch wehe meinen Garten, dass sein Balsam träufle. Mein Freund komme in seinen Garten und esse seine köstliche Frucht. Ich komme zu meinem Garten, meine Schwester, meine Braut, ich pflücke meine Myrrhe samt meinem Balsam. Ich esse meine Wabe samt meinem Honig. Ich trinke meinen Wein samt meiner Milch. Esset meine Freunde, trinkt, werdet trunken, ihr Geliebten. Ein Bild auf Jesus Christus und seine Braut, keine Frage. Wisst ihr, wenn ihr jetzt ganz nüchtern analysiert, dann seht ihr den abgesonderten Garten, den Säger von oben, wie hier die ganze Fülle des Sägens geschieht, wie auch die Weihrauchbäume sind, wie die Anbetung der Gläubigen geschieht. Und mittendrin ist ein Stoff Myrrhe. Myrrhe war bitter. Und jetzt kommt das Interessante, wenn er weitergeht in Vers 5, wo der König dann kommt, der Bräutigam, der Herr Jesus. Was sagt er über seine Braut? Ich pflücke meine Myrrhe. Das sind die Dinge, wo der Herr diese schwere Sache zugelassen hat, diese bittere Dinge im Leben der Gläubigen. Es gehört ihm, es sei bereich. Und er sagt, das pflückt er dann als Frucht in seinem Garten. Dann hat er 2. Korinther 1, Vers 3. Dann hat er genau das, was in 2. Korinther 1, Vers 3 geschrieben steht. Ich gehe unter durch und die Frucht davon, das ist das, was der Herr letztendlich erreichen will. Und dann geht es noch in Hadda, die schnell fließende Quelle. Da kommt dann die Fülle des Segens, ihre schnell fließende Abfolge. 2. Korinther 1, Vers 20, wo alle Verheißungen Ja und Amen sind im Angesicht Jesu Christi, wo dann alles der Fülle hervorbricht. Wisst ihr, was dann passiert? Das hat mich erschüttert. Dann plötzlich läuft die Grenze nach Bet-Patzes. Nach Bet-Patzes, und ich habe immer die Hoffnung gehabt, dass das vielleicht was anderes wäre. Aber es gehört noch zu den Orten, wo er durch muss. Nicht bloß die Berührungspunkte, sondern es gehört noch zu den Orten, wo er durch muss. Dann kommt das Haus der Zerstörung, wo eventuell der Leuchter einer Gemeinde umgestoßen wird vom Herr Jesus, aber da muss er auch durch. Wisst ihr, immer, das Umfeld. Da geht er durch. Wo Epheser 6, Vers 10 vielleicht geschieht, wo Gemeinde zu Fall kommt. Wisst ihr, ich habe jetzt erlebt, wie ein gesegneter Bruder plötzlich seinen Gemeindebetrieb einstellt. Bet-Patzes. Ist genau das. Wisst ihr, wo du, ich kenne das, wo du der Anfechtung nicht mehr gewachsen bist, wo dich die Menschen so drangsalieren, wo das Wasser über dein Haupt geht, wo du das Feuer der Anfechtung gehst, wo du alles nur noch schwarz siehst, keiner hilft dir mehr, alle gehen auf deinem Haupt herum, trampeln auf dir rum und plötzlich mit einem Schlag geht die Zerstörung in die Gemeinde über, es herrscht das Chaos und dann drum stößt der Herr einmal den Leuchter einer Gemeinde um. Oder du stößt ihn selber um, das ist noch schlimmer. Und dann geht die Gemeinde unter. Normalerweise bleiben dann die Leiche am Rande liegen für eine Gemeinde. Aber, das Interessante ist, nicht die Issachars Leute. Diese echten Gläubigen, da geht es wieder weiter, nämlich von Bet-Pazes, mitten aus dem Haus der Zerstörung, wo das Chaos geschieht, kommen sie heraus nach Tabor. Tabor heißt Anhöhe, Berg, das ist die Offenbarung Gottes, das ist genau das, was auf dem Berg Tabor geschehen ist. Und ihr wisst, was dort geschah. Dort war viel drumherum. Aber das ist, wie die Jünger, der Petrus, wie die reagiert haben. Da war viel drumherum. Aber am Schluss ist auf dem Tabor eines übrig geblieben, wo der Vater im Himmel durch den Heiligen Geist redet. Jesus allein. Sie sahen nichts als Jesus allein. Und mitten aus dem Haus der Zerstörung heraus führt Gott einen wahren Gläubigen, der zu Issachar gehört, in die Stellung hinein, dass er am Schluss niemand sieht als Jesus allein. Manchmal musst du durch diese ganze Tiefe hindurch. Manchmal muss auch das Haus der Zerstörung geschehen, bis Menschen so frei werden, dass sie nur Jesus allein sehen. Sonst ist gar nichts. Manchmal muss der Herr auch zulassen, dass du eine Katastrophe erlebst, auch gemeindlich. Ich habe genügend Gläubige gesehen, die Katastrophe erlebt haben. Aber wenn die Katastrophe bewirkt hat, dass sie am Schluss Menschen waren, die Jesus allein sahen, dann ist Gott im Ziele mit ihnen. Manchmal ist es gar kein Fehler, wenn jemand Schiffbruch erleidet. Es waren oft die Gemeinde, wo dann Menschen strahlend umhergelaufen sind. Ich habe das selber miterlebt, mit leuchtenden Augen. Und gesagt habe, das ist die wahre Gemeinde, die wahre Bewegung. Alle anderen waren falsch, alle anderen. Nur wir. Und dann kommt es oft zum Haus der Zerstörung. Und in diesem Haus hat es oft Issachar-Seele. Menschen, die wirklich Gott dienen wollten. Und der Unterschied ist, die Unehrliche, die geht unter. Mit so einem Zusammenbruch. Aber die Issachar-Seele, die kommt heraus. Und wisst ihr, was das, die Frucht dieser Erlebnis ist? Jesus allein. Das ist das große Ziel. Jesus allein. Tabor. Sie sahen nichts als Jesus allein. Und dann passiert im Leben dieser Gläubigen etwas. Dann werden die Issachars-Leute zur letzten Reife geführt. Wisst ihr, der knochige Esel am Anfang. Das ist jeder Gläubige, wenn er wirkliche, tiefgründige Bekehrung erlebt hat und dem Herr Jesus dient. Das ist jeder. Wenn er einfältig Gott dient. Aber ich möchte etwas betonen. Es ist absolut notwendig, dass wir diese ganzen Erfahrungen erleben, positiv wie negativ. Dass wir reif werden, dass Gott uns durch die Tiefe führt. Warum? Dann führt er uns zu Jesus allein, ansonsten nicht. Und dann noch diesem Tabor heißt es plötzlich, jetzt sind es bloß nur Sahazim Höhenhügel, das heißt, es lässt nach. Also gibt es Nachwehen, wo dann Anfechtung noch geschieht, wo weiterhin der Gläubige noch kratzt. Da kommt aber 1. Korinther 10, 14, dass der Herr uns nie über unser Vermögen versucht werden lassen wird. Ihr merkt was, das lässt nach. Je mehr er Jesus allein zieht, dann lässt es nach. Er ist nicht sofort weg von der Anfechtung, von diesen Kämpfen, aber es lässt nach.